dass ich euch alle begrüßen darf zu dem Gottesdienst, den wir zusammen feiern wollen. Wir wollen ihn feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Schön, dass so viele da sind und ja, der Raum oder das Haus hier gefüllt ist. Der Wochenspruch für diese Woche, der steht in Matthäus 20, Vers 28. Und ich habe mir da ein paar wenige Gedanken zugemacht. Da geht es darum, dass die Jünger sich ein bisschen streiten, wer denn mal bei Jesus im Himmel zur rechten Seite sitzen darf. Und dann stellt Jesus klar, dass er das nicht zu bestimmen hat, aber ja, er stellt auch klar, wie er denn da denkt, was denn für ihn wichtig ist oder was dem Reich Gottes wichtig ist. Und ich lese ab Vers 25, dass man es besser versteht. Und da steht: Jesus aber rief sie heran, seine Jünger, und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Und jetzt kommt der Wochenspruch: So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und ich fand es ja cool, das zu lesen. Es hat mich gefreut. Und ich lese das öfter in der Bibel, dass in Gottes Reich manche Dinge verkehrt sind. Es sind einfach andersrum, wie man es denkt. Wenn wir an Herrscher denken, dann denken wir oft an Herrscher, die Leute unterdrücken, die ihre Herrschaft ausnutzen für persönliche Dinge. Und in Gottes Reich soll es genau anders sein. Wenn jemand Leiter sein will, dann soll er dienen den anderen. Und das passt auch ganz gut zu dem Thema für den heutigen Gottesdienst. Es ist Gottes Gerechtigkeit. Und da habe ich mir auch gedacht, es ist wieder ganz anders, wie es in der Welt ist. Wenn wir uns Religion anschauen oder wenn wir uns generell die Gesellschaft anschauen, dann geht es immer darum, dass wir was leisten. Dass wir ja uns zu Gott bewegen, damit wir, ja, wenn wir dann vor ihm stehen, sagen können: Schau mal, was ich alles Gutes gemacht habe. Und da ist auch wieder andersrum in Gottes Reich. Die Religion sagt: Tu das und tu das und tu das. Aber Jesus sagt: Es ist vollbracht und wir müssen es nicht mehr tun. Ja, das hat mich daran erinnert, als ich das gelesen habe. Und es freut mich immer wieder, dass ich weiß, Jesus hat es für mich getan und ich muss nichts und ich kann auch nichts dazu tun. Zu den Veranstaltungen erstmal noch ein kleiner Hinweis zu den Corona-Regeln. Da hat sich ja jetzt ab heute einiges gelockert vom Gesetz her. Und ja, wir machen es jetzt einfach diesen Sonntag so: Wer will, darf eine Maske aufziehen und wer nicht will, darf sie auch abziehen. Jeder, wie er sich wohlfühlt oder es verantwortungsvoll hält. Und wir haben auch immer noch die Übertragung in den Nebenraum, falls es jemandem hier zu voll ist. Da kriegt man auch alles mit. Da ist auch ein bisschen mehr Platz, da darf man auch hin. Morgen um 19 Uhr findet wieder das Predigtseminar statt, das der Rainer Wagner macht. Am Mittwoch ist um 19 Uhr wieder Bibelstunde. Und da noch der Hinweis, dass die Fragebox für die Bibelstunde immer noch draußen steht, wenn man rausgeht, direkt links. Also wenn ihr irgendwas lest in der Bibel, was ihr nicht versteht oder andere Fragen habt und da eine biblische Perspektive drauf haben wollt, dann werft da doch gerne was ein. Die erste Bibelstunde im Monat soll immer eine Fragestunde sein, wenn Fragen denn da sind. Am Mittwoch findet auch um 18 Uhr der Teamkreis statt. Da sind wir bei gutem Wetter am Häusl. Und in einer Woche ist wieder Gottesdienst um 10.30 Uhr mit Peter und Renate Young, die wir ja lange begleitet haben. Na, es soll ein Missionsgottesdienst sein, die werden bestimmt ein bisschen was berichten. Ja, wird sicher interessant. Herzliche Einladung dazu. Ja, wir wollen mit einem Lied beginnen. Das ist die Nummer 326, die Strophen 1 bis 3. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Es wird auch angestrahlt. Schriftlesung für diesen Sonntag steht in Jesaja, Kapitel 51, Vers 1 bis 8. Und da steht: Hört auf mich, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Blickt hin auf den Felsen, aus dem ihr gehauen, und auf den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Blickt hin auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat. Denn ich rief ihn als einen Einzelnen, und ich segnete ihn und mehrte ihn. Denn der Herr tröstet Zion, tröstet alle seine Trümmerstätten, und er macht seine Wüste wie Eden und seine Steppe wie den Garten des Herrn. Jubel und Freude findet man darin, Lobpreis und Stimme des Gesangs. Merkt auf mich, mein Volk und meine Nation, hört auf mich. Denn Weisung geht von mir aus. Und mein Recht werde zum Licht der Völker im Nu. Im Nu ist nahe meine Gerechtigkeit, mein Heil ist hervorgetreten, und meine Arme werden die Völker richten. Auf mich hoffen die Inseln, und auf meinen Arm warten sie. Erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde unten. Denn der Himmel wird wie Rauch zerfetzt werden, und die Erde wird zerfallen wie ein Kleid, und ihre Bewohner werden dahinsterben wie Mücken. Aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen, und meine Gerechtigkeit wird nicht zerschlagen werden. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet nicht die Schmähungen der Menschen und erschreckt nicht vor ihrem Hohnreden. Denn wie ein Kleid wird die Motte sie verzehren und wie Wolle die Schabe sie verzehren. Aber meine Gerechtigkeit wird in Ewigkeit bestehen. Und mein Heil von Generation zu Generation. Ich möchte noch für den Gottesdienst beten und auch für die Kinder, die dann nach dem nächsten Lied in den Kindergottesdienst dürfen. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir diesen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass du auch hier mitten unter uns bist. Dass du reden möchtest zu jedem Einzelnen, dass wir was über dich verstehen, aber dass wir es auch im Herzen begreifen dürfen und dass es unser Leben verändert, unser Denken, unser Miteinander. Ich möchte dir danken für das, was du am Kreuz für uns getan hast, dass du alles getan hast, was nötig ist, damit wir zum Vater kommen dürfen und dass wir nichts dazu beitragen können und müssen. Ich möchte dich für die Kinder bitten, die du auch so lieb hast und es dir wichtig ist, dass sie auch dich kennenlernen und erfahren, wer du bist. Ich bitte dich, dass der Kindergottesdienst dazu dienen darf, dass du ihnen da auch eine gesegnete Zeit schenkst. Amen. Als Lied vor der Predigt singen wir die Nummer 90, die ersten 5 Strophen, Herzliebster Jesu.
Ja, die Kinder dürfen nach oben, müssen natürlich nicht, dürfen auch beim Papa oder bei der Mama bleiben. Ja, freuen uns, dass wir so zusammen sind heute Morgen und über dieses gewaltige Thema der Gerechtigkeit Gottes sprechen dürfen. Ich nachdenken dürfen auch. Ich habe diesen Abschnitt aus Jesaja 51 gewählt als Lesungstext, weil ich ihn so gewaltig finde. Er ist ja 700 Jahre vor Christus geschrieben, 700 Jahre. Und da steht schon, dass die Inseln, also die Völker, das sind die Inseln, das sind die Völker im Meer des Völkermeeres, das sind also die Nationen. Die Inseln, die warten auf seinen Arm. Sie warten auf die Gerechtigkeit, auf das Licht, auf sein Heil, das hervortreten wird. Auf mich hoffen die Inseln und auf meinen Arm warten sie. Und auf der anderen Seite steht auch schön im 7. Vers, hört auf mich. Er spricht ja mit seinem Volk Israel, Gott an dieser Stelle, über den Propheten Jesaja. Hört auf mich, die ihr Gerechtigkeit kennt. Du Volk, also Israel, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Also er spricht auch vom Gesetz, er spricht von Gerechtigkeit, er spricht vom Gesetz und er sagt, einmal wird alles offenbar werden, ich werde einmal über alle Völker richten, ich werde mal alles anschauen, alle Dinge von jedem Menschen. Für mich Der Leitvers für diese Gedanken heute aus Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer diese Botschaft persönlich erfahren hat, der weiß, was das bedeutet. Friede. Wir leben in einer Zeit, in der man viel über Friede spricht und über Krieg und wo uns der Krieg wieder sehr nahe gekommen ist, auch in Europa. Direkt vor der Haustür könnte man sagen, gar nicht weit weg. Manche von uns waren schon in diesem Land, wo jetzt Krieg ist. Und wir sehen diese Bilder in den Nachrichten. Dieser Friede, von dem hier gesprochen wird, ist nicht der Friede der Welt. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Ein Friede, der weit darüber hinausgeht. Ein Friede, den diese Welt auch nicht zu geben vermag. Und dennoch wünschen wir uns natürlich auch, dass äußerlich nicht diese kriegerischen Handlungen sind. Natürlich, in keinem Land, für keinen Menschen. Weder im Jemen, noch in der Ukraine, noch sonst wo auf dieser Welt. Aber der Friede, von dem hier gesprochen ist, und das ist gewaltig, bleibt unabhängig von allen äußeren Umständen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe so gedacht, ist doch eigentlich nicht unser Thema, dieses Thema vom heutigen Morgen. Der Mensch dreht sich doch nicht um Gott, sondern vielmehr um sich selbst. Und überhaupt, was geht uns die Gerechtigkeit Gottes an? Das ist doch nicht unsere Sache. Weder in der Verwirklichung noch in der Beurteilung. Das eine, die Verwirklichung der Gerechtigkeit Gottes, das können wir ja gar nicht. Und das andere, die Beurteilung steht uns ja gar nicht zu, wenn er höher ist wie wir. Also was geht's uns an? So könnte man ja fragen an dieser Stelle. Und doch geht es im heutigen Abschnitt zuerst und eindeutig um die Gerechtigkeit Gottes. Ob uns das passt oder nicht, spielt keine Rolle. Die Schrift sagt viele Dinge, die uns nicht passen, die uns aber durchaus zum Nachdenken bringen und vielleicht am Ende auch ganz persönlich angehen dürfen. Nicht der Mensch steht hier in der Mitte, sondern Gott selbst. Um seine Gerechtigkeit geht es und wie diese von ihm selbst aufgerichtet wird. Lese zunächst mal aus Römer 3, diesen Abschnitt 21 bis 31, ein sicher sehr bemerkenswerter Abschnitt von 10 Verslein. Jetzt aber ist ohne Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden und der Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei. Und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen? Ja, auch der Nationen. denn Gott ist einer. Er wird die Beschneidung aus Glauben und das Unbeschnittensein durch den Glauben rechtfertigen. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Das sei fern, sondern wir bestätigen das Gesetz. Ich weiß, so geht's ja jedem und immer wieder. Wir lesen in der Schrift und sind überrascht über die Dichte der Worte, gerade bei Paulus natürlich auch, über das, was er hineinpackt in diese 10 Verse an Gedanken und Denken. Und wir müssen es vielleicht zweimal, vielleicht dreimal lesen. Vielleicht müssten wir es ja jetzt auch 2-3 Mal lesen. Zu Hause in der Stille kann man das. Kann man nochmal. Da kann man 1 Woche, 2 Wochen über sowas denken. Vielleicht einen Monat, vielleicht ein Jahr. Um darüber Klarheit zu gewinnen. Der Ausgangspunkt, der vor all dem steht, was wir hier lesen, ist mit Gesetz. Oder unter Gesetz, so könnte man auch sagen. Paulus macht in den ersten beiden Kapiteln des Römerbriefs deutlich, dass die Menschen aus den Nationen, also die Heiden, zunächst einmal sind wir Heiden, alle Nationen sind Heiden, aus jüdischer Sicht, aber auch die Juden, also das Gottesvolk, vor Gott nicht bestehen können. Sünder sind. Und unterstreicht dies in den beiden alle Menschen, Juden und Heiden einschließenden Sätzen. Da ist kein Gerechter, nicht einer. Da ist keiner, der verständigt ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sind allesamt untauglich geworden. Keiner, der Gutes tut, nicht einer. Römer 3, 10 bis 12. In dem Psalmen 14 und 53 lässt sich schon geschrieben und von Paulus aus dem Alten Testament zitiert. Vernichtend und allumfassend ist das Urteil. Und um dem noch die Krone aufzusetzen, macht er deutlich, dass aus Gesetzeswerken, also aus dem, was wir handeln, tun, schaffen, machen, auch fromm machen, kein Menschenkind vor Gott sauber dastehen kann. Darum, Römer 3, 20, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch, also nichts, was da ist, vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Somit macht das Gesetz nicht gerecht, sondern wirkt vielmehr wie, ich habe 2 Bilder dafür, einmal eine Lupe. Habt ihr mal eine Lupe genommen, ein Brennglas, um ein Papier anzuzünden, wenn die Sonne so scheint im Sommer? Jeder, oder? Hat man mal gemacht als Kind, eine Lupe, ein Papier und dann geguckt, dass man die Strahlen bündelt. Dann kommt diese Hitze an diesen Punkt und irgendwann tatsächlich flackert's und das Papier brennt. Warum? Weil alles sich auf diesen Punkt bündelt. Alle Strahlen bündeln sich auf diesen Punkt. Wie eine Lupe ist das Gesetz, es schaut genau hinein. Und zwar wohin? Auf unser Herz. Gott sucht auch im Alten Testament, das ist interessant, könnt ihr mal lesen. Schaut mal in der Konkordanz, wie oft im Alten Testament Gott das Herz seines Volkes sucht. Das Herz, das innerste Wesen. Nicht ein äußeres Halten, sondern dass man innerlich ein Ja hat, eine Liebe zu diesem Gott, eine Verbindung, eine enge Beziehung. Das sucht Gott. Wenn im Alten Testament steht, dass er einen Tempel entstehen lässt, wo er Wohnung nimmt, dass es eine Stiftshütte gibt, wo er gegenwärtig ist, dann ist das immer ein Bild dafür, dass Gott da sein will, wo seine Menschenkinder sind. Er will immer mittendrin sein, Gemeinschaft haben. Das sucht Gott. Ebenbildlichkeit ist ein Gegenüber, ein Du, ein Gespräch. Also die Lupe. Sie bündelt, sie schaut genau hin. Sie übersieht auch nichts. Sie weiß, was los ist mit uns. Das ist das Gesetz. Und wie ein Spiegel steht uns das Gesetz gegenüber, lässt uns jeden Flecken, jeden Schmutz erkennen. So solltest du sein, bist du aber nicht. Manche haben schon zu mir gesagt, ich sage das immer dann so scherzhaft, du hast so einen Punkt auf der Nase. Sag ich, ja, da habe ich mal als ich weiß nicht, war ich so Mitte 20, wollte ich so einen Pickel ausdrücken. Dann hat sich das so entwickelt und ist immer größer geworden und jetzt ist er da. sage ich immer, es erinnert mich immer dran, dass ich ja nicht so perfekt bin. Das ist gut, ich lasse es. Wenn ich in den Spiegel schaue, weiß ich immer, Gott liebt mich auch mit diesem Flecken. Spielt keine Rolle. Ich darf auch einen Flecken haben bei Gott. Ich muss ihn nicht wegmachen lassen, muss kein Operateur dran lassen. So solltest du sein, sagt uns das Gesetz, aber so bist du nicht. Oder in der Bergpredigt wird es sehr auf den Punkt gebracht, wenn eure Vollkommenheit nicht größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wenn ihr nicht besser seid wie die, nicht perfekter wie die, und die haben sich viel Mühe gegeben, dann wird es nicht reichen. Dann wird es nicht reichen. Mit Gesetz macht uns Angst. Lässt uns erkennen, wie soll das werden? Wie soll ich da vor Gott genügen? Wie soll ich da dazugehören? Das schaffe ich ja nicht. Wo ich vor Gott ehrlich werde, merke ich, das schaffe ich ja nicht. Dem werde ich ja nicht gerecht. Diesem heiligen Gott. Und jetzt kommen diese schönen Verse, 21, 22, lesen, mach mal zur Erinnerung. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Gottes aber ohne Gesetz. Das erste war mit Gesetz, ohne Gesetz. Fast unerhört, empörend, scheinbar das Gesetz zur Seite stellend und damit die Ordnung Gottes doch gering machend, sprechen die ersten Verse zu uns. Aber sie sprechen überraschenderweise von Gottes Gerechtigkeit. Jetzt aber, in der jetzigen, heutigen Zeit, also im aktuellen Zeitabschnitt, ist etwas Neues deutlich geworden, sagt Paulus. Etwas geoffenbart worden, was vorher so nicht sichtbar war. Kein Mensch konnte das denken oder sich ausdenken. Aber Gott hat seine Gerechtigkeit geoffenbart auf eine vorher undenkbare Art und Weise. Nämlich ohne Gesetz wirksam werdend für das menschliche Geschlecht. Und betont Paulus aber, dass diese neue Wirklichkeit, das gültige Jetzt, schon lange bezeugt ist durch die Gesetze und die Propheten, also durch alles, was im Alten Testament steht, von Mose über die Propheten, über den Kultus, alles sind Hinweise auf dieses eine, was geschehen soll. Auf dieses eine, was die Gerechtigkeit Gottes offenbaren wird. Paulus liebte es, seine Volksgenossen vom Alten Testament her, von der Schrift her zu überzeugen, wer der Christus ist. Alles in der Zeit vor dem Jetzt deutete auf das Geschehen hin, gilt Paulus als ein Hinweis auf die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Ich möchte zwei Stellen stellvertretend mit euch anschauen, nur um mal deutlich zu machen, nicht, das kann man nicht ausschöpfen an diesem Morgen, das kann man nur anreißen im Denken, was das bedeutet. Ich möchte mit euch lesen 2. Mose 12, die Verse 3 und 5, oder 3 bis 5, lese zusammen. Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt. Nach der Zahl der Seelen, nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches, einjähriges soll es für euch sein, von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen. Ein Lamm ohne Fehler, ein männliches soll es sein. Und dazu noch der Vers 46. Du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Ein Hinweis auf das Passa, wie es gehalten werden soll im Alten Testament. Wir wissen von Jesus Christus, dass er von Johannes dem Täufer begrüßt wurde mit den Worten, siehe das Lamm Gottes, das ihn wegträgt, die Sünde der Welt. Wir wissen, dass am Kreuz von Golgatha rechts und links von Jesus zwei Männer auch hingerichtet wurden. Beiden wurden die Beine gebrochen. Sie lebten noch, als man es prüfte, und durch das Brechen der Beine war es ihnen nicht mehr möglich, sich gegenzustemmen und noch einmal etwas Luft hereinzuholen, bevor der Körper ganz versagt. Sobald man die Beine brach, war diese Stütze weg. Der ganze Körper sackt ein, man schafft es nicht mehr, noch einmal zu atmen. Es war eine Verschnellerung oder eine Beschleunigung dessen, dass sie sterben durften, nicht länger leiden mussten. Bei Jesus wurde auch geprüft und man sah, er war schon tot. Man stach eine Lanze in seine Seite und es kam Blut und Wasser heraus. Man musste ihm nicht mehr die Beine brechen. Seine Beine wurden nicht gebrochen. Altes Testament, Passa. Interessant. Alles deutet hin auf das, was geschieht am Kreuz von Golgatha. Auf die Gerechtigkeit Gottes. Dann, man kann nicht umhin, wenn man über das Kreuz spricht, über dieses Geschehen am Kreuz aus dem Alten Testament, natürlich ein Stück aus Jesaja 53 zu nehmen, was zutiefst erklärt, was das Kreuz bedeutet. Jesaja 53, 11 und 12, nur diese zwei Verse. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu den Verbrechern zählen ließ, er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Tatsächlich hat er das auch getan am Kreuz. Der Schächer am Kreuz bekommt diese Botschaft, morgen wirst du mit mir im Paradiese sein. Er konnte nichts mehr gut machen, er konnte nichts mehr regeln, er konnte nichts mehr in Ordnung bringen. Es war ihm vergeben. Es war ihm vergeben. Was für ein Wort. Und dieses Wort, der Martin hat es ja am Anfang gesagt, wo es ja zwischen den Jüngern so drum geht, wer ist denn der Größte hier? Und Jesus sagt das wunderschön, 20,28 Matthäus, gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesaja. Ich finde das so spannend. Ich könnte da jetzt weitermachen, noch stundenlang, weil es ein unendliches Thema ist. Es war das Thema des Paulus sein Leben lang. Er hat seine Volksgenossen geliebt. Er hat einmal gesagt, ich würde mein eigenes Leben geben, dass sie doch das verstehen würden, ihn hinzufinden würden, wenn ich es könnte. Er hat alles dran gesetzt. Er ging immer wieder in die Synagogen. Er wurde gesteinigt, er wurde gegeißelt. Ging immer wieder hin. Da hätten wir doch gesagt, hey, das habe ich jetzt zweimal gemacht, ist gut. Lass ich jetzt sein. Ich weiß jetzt, das funktioniert nicht. Nein, er hat immer wieder gerungen. Und auch den Heiden hat er deutlich gemacht. Schaut, das ganze Alte Testament spricht schon davon. Und jetzt ist es geschehen. Wir sind Zeuge davon. Und auch ich durfte ihm als unzeitige Geburt begegnen, in diesem Damaskus-Erlebnis. Wie schön. Also nur mal zwei Dinge. Gottes Gerechtigkeit ohne Gesetz, aber durch Glauben an Christus für alle, die glauben. Werner de Boer schreibt schön dazu, auch wir müssen also ganz vom Gesetz absehen, wenn wir diese Gerechtigkeit verstehen wollen. Wie schwer fällt uns das? Wie tief ist auch unser Denken, gerade auch unser religiöses Denken, mit dem Gesetz verwachsen? Also ich würde sagen, um es zu übersetzen in unsere Zeit, mit unserem Tun, mit unserer eigenen Mache, mit dem, was wir schaffen, mit dem, was wir Gott vorweisen können. Auf unsere Art, sicher nicht in dem kultischen Gesetz des jüdischen Gesetzeskultes, aber so, was wir sind, was wir können, so das schon. Letztlich liegt dahinter das Galaterstreben. Wir hatten ja diesen Konflikt zwischen Gesetz und Gnade. Eine Frage stellt Paulus den Galatern in zentraler Weise, Galater 3,2. Nur dies will ich von euch wissen, nur dies. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Warum ist in eurem Herzen etwas neu geworden? Warum ist eine neue Kreatur? Wie konnte Gott bei euch einziehen? Durch das, dass man euch das Gesetz gelehrt hat? Oder durch das, dass ihr von der Kunde des Glaubens erfahren habt? Von dem, dass ihr glauben dürft an Jesus Christus? Wo wir selbst etwas in frommer Weise vorweisen wollen, da fallen wir zurück in dieses Gesetzesdenken. Da, wo der fromme Adam sich nicht mehr ganz in Christus birgt, sondern seine eigene Gerechtigkeit, seine eigene Erlösung zu schaffen sucht, verlassen wir den Weg der Gnade und wollen uns selbst zum Heiland werden. Paulus weint über diese Art. In Galater sagt er, o unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Wie könnt ihr davon weg? Wie könnt ihr etwas größer achten als das, was euch da vorgestellt wurde? Wie könnt ihr euch an etwas binden, was doch in diesem Geschehen erfüllt ist? In diesem Sinne müssen wir loswerden vom Gesetz, wo es uns zur Rechtfertigung vor Gott dienen soll. Hier gilt nichts als Glaube allein. Glaube an die geoffenbarte Gerechtigkeit Gottes. Mein dritter Punkt, Römer 3, 23-26. Gott allein ist gerecht. Gott allein ist gerecht. Das ist der Anfang dessen, was man denken muss. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt, erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort, durch den Glauben an sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes, zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Da erweitert sich am Ende ein klein wenig der Punkt. Das müssen wir mitnehmen. Und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Noch einmal unterstrich Paulus also, alle haben gesündigt, da ist keiner, der es gepackt hat. So schneidend hart hier, wer jedes Menschenkind geurteilt wird, so wunderbar strahlt nun das umsonst der göttlichen Gnade in unsere hoffnungslose Lage. Übrigens, der Begriff, der hier verwendet wird für diesen Sühneort, ist der gleiche Begriff, der für den Deckel auf der Bundeslade genutzt wird. Der Sühnedeckel. Und der wurde mit Blut besprengt. Ihr wisst das, an einem Tag, einmal im Jahr, ein Mann, der Hohepriester, konnte da hinein. Und muss das nur mal erzählen, ich habe es sicher schon öfters gesagt, weil ich finde es so faszinierend, schön Roger Libby schreibt das mal. Er sagt, wenn diese Hohepriester alt geworden waren, dann bekamen die eine Fußfessel hier. Also wirklich eine Fessel, wo man mit Tau. Und zwar, wenn so ein alter hoher Priester vielleicht da reinging und er hätte es nicht mehr gepackt raus, weil er halt einen Herzinfarkt bekommt, irgendeinen Schwächeanfall, dann hätte man ihn da herausgezogen. Und Libby schreibt so schön, so wie man eine Fußfessel nahm, um ihn wieder da herauszubekommen, so werden wir durch den Sühnedeckel am Tau hereingezogen. Unser Tau ist Christus. Schön, wunderschönes Bild. Wir werden hineingezogen an diesen Sühneort durch Christus Jesus. Ein Umsonst steht hier. Umsonst. Nicht im Sinne von vergeblich, sondern im Sinne von nicht erwerblich, nicht selbst verdienbar, nicht aus eigener Kraft und eigenem Vermögen zu erlangen. Umsonst. Im Sinne von bereits bezahlt, vollbracht, schon für dich bereitet. Umsonst nicht im Sinne von billig, sondern von unendlich kostbar. Unendlich kostbar. Aber wodurch ist bezahlt? Wer hat den Tisch gedeckt? Wer lädt mich und dich an seine Tafel ein und es ist schon brechend voll? Wir waren mal vor Jahren in Rumänien und Rumänien war dort ein armes Land, es war kurz nach Ceausescu. Die Menschen hatten wirklich nicht viel. Und wir wurden eingeladen als Gruppe dann in ein Bauernhaus und dachten, na ja, gut, werden wir ein bisschen vielleicht, zum Abendbrot waren wir eingeladen. Ich habe nie wieder, mein Leben nie wieder, und ich verspreche es euch, auch bei keiner Hochzeit und sonst, einen Tisch gesehen, der so voll war wie dieser Tisch. Da war kein Platz mehr für irgendwas. Sie haben herausgestellt, was sie hatten. Sie haben Kuchen gebacken, sie haben getan und gemacht. Sie haben alles hingestellt. Ich bin sicher, sie haben ausgepackt, was sie hatten. Alles hingestellt für die Gäste. Ich weiß nicht, was sie die nächsten Wochen gegessen haben. Das weiß ich nicht. Solch eine Tafel hat Gott für uns gerichtet. Solch eine Tafel. Alles bereitet. Und dieser Gott hat schon vorher, so sagt Paulus, Langmut erwiesen, bis zum Jetzt. Er hätte schon tausendmal Grund gehabt zu sagen, ich mache Schluss mit dieser Welt. Einmal drüber, nur was Neues gemacht. Ist misslungen. Eine schiefe Sache. Das hält nicht. Mein Nachbar hat sich immer lustig gemacht über mich. Ich habe mal so einen Holzunterstand gebaut aus Resthölzern, wo ich so ein bisschen hatte. Und er hat immer gesagt, oh, der hält nicht lange, der Unterstand, der hat lange gehalten. Aber irgendwann habe ich ihn jetzt auch abgerissen, weil er angefangen hat zu schwanken. Ich habe gesagt, jetzt wird es Zeit. Aber Gottes Gerüst ist stabil. Er hat Langmut. Er reißt nicht gleich ein. Er ist nicht gnadenlos gegen alles Leben, um es in seiner Heiligkeit auszulöschen. Nein, seine Heiligkeit ist so, dass es sich ganz hineingibt. Und er lässt sein Leben, um uns leben zu lassen. Das ist so überraschend. Tatsächlich begegnen sich am Kreuz von Golgatha Gericht und Gnade, Sünde und Heiligkeit, Tod und Leben, Wahrheit und Liebe. All das zentriert sich an diesem Kreuz von Golgatha. Wie aber kann die Gerechtigkeit Gottes hervortreten, deutlich gemacht werden? Wie kann dieser heilige Gott, der ohne Makel ist, in dem nur Licht ist, gar keine Dunkelheit wohnt, zugleich gnädig sein? Wie kann er Nachsicht üben, Langmut beweisen, Raum zum Leben geben für ein gefallenes, rebellisches Menschengeschlecht? Wie kann er das tun? Gibt eine Geschichte, Werner de Boer hat sie auch aufgegriffen, ich habe sie da nochmal jetzt ein bisschen nachgeschrieben. Gibt wohl kaum eine Erzählung, die so nah an das Geschehen kommt, wie die Geschichte des Fürsten Schamyl aus dem Kaukasus. Es galt ein strenger Befehl. Der Befehl hieß, wer sich an der Beute vergreift, die das Volk macht, der vergreift sich letztlich am Volk selbst. Und der muss durch 100 Knutenhiebe auf den blanken Rücken bestraft werden. Bei Übertretung des Befehls also 100 Knutenhiebe auf den Rücken. Dann wurde der Befehl erstmalig gebrochen. Man suchte den Täter. Und überraschenderweise fand man den Täter wo? Im Zelt des Schamyls, seine Mutter. Seine Mutter hatte von der Beute gegriffen. Und man sagte, jetzt wird's klar. Ist er gerecht? Gilt's für seine Mutter auch? Dann muss er es durchziehen. Oder macht er hier eine Ausnahme und sein Recht gilt eigentlich nicht so viel? Schamyl erbat sich eine Nacht, um darüber nachzudenken. Am nächsten Morgen trat er vors Zelt und sagte, die Strafe wird ausgeführt. Seine Mutter wurde an den Pfahl gebunden und der erste Hieb ging los. Und als der erste Hieb gegeben war, warf Schamyl sein Obergewand ab, riss es von sich herunter und warf sich vor seine Mutter und rief zu den Männern, schlag zu. Und kein Hieb soll fehlen. Er hat dann die Hiebe getragen. Die Mutter war gerettet und der aufgerissene Rücken des Fürsten war Zeugnis der Gerechtigkeit. Sein Gesetz gilt. Es gibt wenig Bilder, die es deutlicher machen, was Gott für uns getan hat. Nur ist es noch größer. So hat Gott selbst in der Sohnesperson Jesus Christus am Kreuz von Golgatha einen Sühneort gegeben, an dem es gilt. Gott ist vollkommen gerecht. Die Schuld des Menschen, welche durch das Gesetz so gnadenlos deutlich wird, muss gesühnt werden. Es bleibt wahr, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt. Und jetzt geht eine Tür auf. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der gute Hirte, ich bin die Tür, ich bin das Brot, dann macht das alles nur deutlich, was hier geschieht. Gott selbst im Sohn, im fleischgewordenen Wort, in dem Gottes Sohn also Knechtsgestalt, in dem er den Menschen gleich wird, sich selbst zu nichts macht, trägt er die Schuld der Welt und lässt sich an unserer Stelle richten. Er selbst wirft sich dazwischen. Er ist der zweite Adam. Er ist der Keim, der Keimling, der Spross, das Erste, der Erstling, der gesetzt wird, auf dem alles andere kommt. Wisst ihr, ich finde das immer schön, ein Korn. Ich lege ein Korn rein und es kommt raus und es sind viele Körner dran. Das ist das Bild, das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Wenn es aber in die Erde fällt und stirbt, so bringt es viel Frucht. Das ist Christus. Damit wird deutlich, er allein ist gerecht. Er allein ist gerecht. Der Gerechte trägt unsere Ungerechtigkeiten. Der Geliebte wird zum Verdammten. Das Lamm ohne Makel wird zum Schlachtopfer. Und das ist und bleibt. Heute und morgen und alle Zeit ein Ärgernis. Ein Ärgernis für den selbstgerechten Menschen. Es ärgert. Wir kriegen es nicht hin. Wir sollen es nötig haben, dass einer für uns stirbt. Zu mir hat mein Arbeitskollege gesagt, Lothar, so einfach kann es nicht sein. Ich sage, so einfach ist das nicht. Das hat Gott alles gekostet. Daran entzünden sich zur Zeit Jesu die frommen Gemüter und darüber ärgern sich die Theologen, die nicht im Herzen Theologen sind, sondern nur im Denken von heute. Dann darf das nicht mehr gelten. Dann spricht man nicht mehr von Blut, von Sühneopfer, von Stellvertretertod. Das darf alles nicht mehr sein. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wenn ihr daran keinen Anteil habt, habt ihr kein Leben. Durch den Glauben an Jesus Christus, sagt Vers 22, durch den Glauben an sein Blut, sagt Vers 25. Seit Golgatha gibt es einen Grund zum Glauben. Ja, hat der Glaube überhaupt erst Grund, Bezug, Boden unter den Füßen? Dieser Glaube ist ganz bezogen, getragen und gebunden an und von der Person Jesu Christi, der in all seinem Leben, Sterben, Auferstehen das Siegel Gottes trägt und in unvergleichlicher Weise aussprechen konnte, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist getan. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Johannes 19,30. Uns bleibt die Gerechtigkeit Gottes anzubeten, seinen Namen anzurufen, der rettet zu werden. Zugleich erkennen wir unsere Ungerechtigkeit, unser Unzureichend, unser Sündersein an. Dann aber, wo das geschieht, wo wir da ja sagen, ja Herr, ja, ich kann vor dir nicht genügen. Ich weiß es. Aber ich nehme an, dass du für mich bezahlt hast. Da beginnt dieser einzige Ruhm, den wir noch haben. Unser Herz beginnt vor Freude zu springen und der Friede Gottes zieht bei uns ein. Paulus drückt es für sich fein aus in Galater 6,14. Mir aber sei es fern, mich zu rühmen als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Fast bin ich am Ende. Und dann kommt an diesem Ende dieses Abschnitts ein ganz seltsames Verslein. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? So klingt das doch alles bis jetzt. Glaube anstelle von Gesetz. Das Gesetz ist da weg. Keine Rolle mehr. Und dann schreibt Paulus, das sei ferne. Sondern wir bestätigen das Gesetz. Jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Ich komme ja gar nicht mehr mit. Was meint er denn jetzt? Die ganze Zeit machen wir deutlich, dass Gottes Gerechtigkeit ohne Gesetz geoffenbart wurde. Und nun kommt diese Aussage, wir bestätigen das Gesetz. Wir müssen hier sauber trennen. Zuerst und sehr klar gilt das Urteil in Bezug auf die Rechtfertigung, denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke, ganz klar. Rechtfertigung nur aus Glauben. Da hat das Gesetz keinen Platz, da hat mein Tun keinen Platz, da kann ich nichts hinzufügen. Da heißt es, es ist vollbracht, alles ist getan, es ist bezahlt, es fehlt nichts. Eingeladen an Gottes Tisch. Das bedeutet, für Juden und Heiden gilt Gerechtigkeit und damit gerettet aus Glauben allein, ohne Gesetzeswerke. Aber in all dem, was Gott in Jesus Christus handelt, wird deutlich, wie ernst es Gott mit seinem Gesetz meint, wie sehr es durch und durch gilt, heilig ist, ganz abgeschieden von der Welt. Gerade im Kreuzesgeschehen werden das Gesetz und die Propheten erfüllt, bestätigt. Was vorher nicht zusammenpassen konnte, was keinen Sinn bekam, erfüllt sich, wird greifbar und zur Grundlage des Glaubens. Gerade jetzt verstehen wir das Gesetz erst in rechter Weise. Wie gut es ist, wie heilig es ist, wie gut platziert es ist, wie stimmig es ist. Gerade jetzt können wir beginnen, es zu lieben, müssen nicht mehr daran verzweifeln. Nicht mehr das Verdammende steht im Vordergrund, sondern was steht im Vordergrund? Der, der das Gesetz erfüllt hat, Jesus Christus. Versteht ihr? Das Gesetz ist jetzt nicht mehr ein Hammer, der mich totschlägt, sondern ich sehe, Christus, hab Dank, du hast für mich bezahlt. Du hast für mich alles getragen. Du bist ja das, wo alles hinstrahlt. Und in dir ist alles gedeckt, was auch mich angeht. Ich darf beginnen, den zu lieben, der das Gesetz hält. Und Jesus sagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Aber woher? Aus welcher Motivation? Nicht mehr aus der Motivation, dass ich mich vor Gott gut darstellen müsste, etwas gelten müsste, sondern weil ich den liebe, der für mich bezahlt hat. Weil ich den liebe, der das Gesetz für mich erfüllt hat, weil ich dem nicht zur Schande sein will und nicht zum Ärgernis. Dass die Motivation dessen, seine Gebote zu halten, ist die Liebe, ist die Beziehung zu ihm, ist das Wissen, er hat für mich alles dran gegeben. Ich darf ihm gehören. Die Welt ist mir gekreuzigt und ich der Welt, sagt Paulus. Ich darf ein neues Leben haben, ein Leben in Christus Jesus. Wir bestätigen das Gesetz. Wir sagen, das Gesetz hat in allen Punkten nichts anderes gewollt, als auf diesen Jesus Christus hinzuweisen. Amen. Wir erheben uns und beten. Ja, Herr, du bist überraschend. Überraschend anders als unser Denken. Und immer wieder musst du uns dein Evangelium neu offenbaren, deutlich machen. Aber wie froh werden wir, wo wir verstehen, wer du uns bist, was du uns erworben hast, wie sehr du uns geliebt hast, was du getragen hast, was du dran gegeben hast. Ach Herr, wir werden das wohl unser Leben lang nie ganz fertig denken können. werden immer wieder am Ende auf unsere Knie gehen und dir die Ehre geben über deiner Tat, über deinem Handeln, über deinem Wort, über deiner Gerechtigkeit, über deiner Wahrheit, über deiner Güte. Ach Herr, bei dir ist Barmherzigkeit und Vergebung, auf dass man dich fürchte, ehre, achte, liebe. Lieber Herr, schenk, dass in unserem Leben wirklich etwas davon deutlich wird, dass wir erkauft sind durch dein Blut, aus einer ewigen Verlorenheit in eine ewige Errettung, dass wir durch dich vom Tod zum Leben hindurchgehen dürfen, dass wir nicht mehr in der Hand des Feindes bleiben müssen, sondern dass du uns herausreißt und herausführst. Und dass wir ganz zu Recht und kindlich und froh dich anrufen dürfen mit den Worten, die du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied 88, die Strophen 1 bis 3. Für mich gingst du nach Golgatha. Etwas Unbegreifliches anzubeten ist ein guter Weg. Und nicht alles immer nur denkerisch auflösen zu wollen, sondern diesem Gott die Ehre zu geben, ihn Gott sein zu lassen. Wir erheben uns unter den Segen dieses Gottes. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus, vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Ja, allen zu Hause, an den Telefonen oder Rechnern und auch hier eine gute Woche in Gottes Hand, Gottes Segen und ja, seine Gegenwart in unserem Alltag. Ja, auf Wiedersehen. Wir hören noch auf ein Nachspiel.